Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 6: Motivationale und emotionale Einflüsse. Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade beim Frühstück aus dem Fenster geschaut und festgestellt, dass ein herrlich sonniger Tag bevorsteht. Kurz darauf werden Sie angerufen und gebeten, an einer kleinen Umfrage teilzunehmen. Dabei sollen Sie unter anderem angeben, wie zufrieden Sie mit Ihrem Leben sind. Wären Sie ein Teilnehmer an der Studie von Schwarz und Klore in Klammern Vergleiche 1983 gewesen, hätten Sie in dieser Bedingung eine deutlich höhere Lebenszufriedenheit berichtet als Personen, die an Tagen mit schlechtem Wetter befragt wurden. Offensichtlich ließen die Teilnehmer dieser Untersuchung die aktuelle Wetterlage bzw. die mit gutem Wetter verbundene bessere Stimmung in die Beurteilung ihrer allgemeinen Lebenszufriedenheit einfließen. Beispiel: Ende. Im vorigen Kapitel ging es hauptsächlich um Einflüsse auf Urteile, die sich aus dem Kontext ergeben, in dem die urteilsrelevanten Informationen präsentiert werden, beziehungsweise aus der Umwelt der urteilenden Personen. Zudem wurden in diesem Buch bisher hauptsächlich kognitive Prozesse als Grundlagen von Urteilen thematisiert. In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt nun auf Einflüssen, die in den Zuständen der Person des Urteilenden liegen. Dabei soll es vor allem um motivationale und emotionale Prozesse gehen, die ihrerseits einen Einfluss auf die Urteilsbildung nehmen können. Es zeigt sich, dass menschliche Urteile ohne Berücksichtigung des Wechselspiels von Kognition, Motivation und Emotion nur zum Teil zu verstehen sind. Schließlich wollen wir auf die immer stärker vertretene Annahme eingehen, dass zu einem vollständigen Verständnis menschlicher Urteilsprozesse eine Berücksichtigung der Tatsache unabdingbar ist, dass sie in einem Körper realisiert werden, der mit einer physikalisch fassbaren Umwelt interagiert. Diese Perspektive wird unter dem Begriff Embodied Cognition zusammengefasst. Abschnitt 6.1: Motivation. Der Mehrheit der bisher in diesem Buch dargestellten Forschungsarbeiten und theoretischen Ansätzen liegt mehr oder weniger explizit die Annahme zugrunde, dass Menschen primär daran interessiert sind, richtig zu urteilen. Das heißt, sie verfolgen das Ziel, zu einer möglichst genauesten Schlussfolgerung zu gelangen. Allerdings weisen auch schon einige vorgestellte Arbeiten darauf hin, dass Menschen bei Urteilen in ihren Zielen durchaus davon abweichen können. So zeigten beispielsweise Arbeiten zur erwartungsgesteuerten Informationsverarbeitung, dass unter Umständen das Ziel, Erwartungen zu bestätigen, eine wichtigere Rolle spielt als das Genauigkeitsmotiv. Einige Zwei-Prozess-Theorien nehmen an, dass das Ausmaß der systematischen Informationsverarbeitung von dem Grad der Involviertheit und damit der Bedeutung des Genauigkeitsmotivs abhängt. Schließlich liegt dem Adaptive Toolbox-Programm die Annahme zugrunde, dass Menschen primär daran interessiert sind, ihre Urteilsprozesse hinreichend an die Anforderungen der jeweiligen Umwelt anzupassen und weniger in einem optimalen Sinne genau zu sein. Vor allem in der Sozialpsychologie wurde eine Reihe von Motiven jenseits des Genauigkeitsmotivs untersucht, die Menschen in Urteilssituationen verfolgen und die einen entsprechenden Einfluss auf Urteile nehmen können. Diese unterschiedlichen Ziele können teilweise mit dem Bedürfnis nach Genauigkeit in Konflikt geraten. Die wichtigsten davon werden im Folgenden kurz vorgestellt. Abschnitt 6.1.1: Sozialer Anschluss. Menschen haben ein ausgeprägtes Bedürfnis, zu anderen dazuzugehören und von ihnen akzeptiert zu werden. Auf der negativen Seite zeigt sich die Bedeutung dieses Motivs beispielsweise in den heftigen Folgen, die ein sozialer Ausschluss hat. Menschen empfinden dann nahezu denselben Schmerz wie bei einer körperlichen Verletzung. Das Bedürfnis nach sozialem Anschluss kann unter anderem dazu führen, dass Menschen sich in ihrem Urteil an eine Mehrheitsmeinung anpassen, um soziale Ablehnung zu vermeiden. So konnte beispielsweise in einer der klassischen Studien der Sozialpsychologie zur Konformität von Asch, in Klammern Vergleiche 1951, gezeigt werden, dass Menschen selbst dann von einem vermeintlich objektiven Urteil über die Länge von Strichen abweichen, wenn sie damit der Meinung einer für sie sogar bedeutungslosen Mehrheit entsprechen. Darüber hinaus kann das tatsächliche Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe einen Einfluss auf Urteile nehmen. Abschnitt 6.1.2 Selbstwertdienlichkeit Studienbox. Sie sahen ein Spiel. Ein Footballspiel der Universitäten Dartmouth und Princeton im Jahr 1951 war durch eine große Zahl von Unsportlichkeiten und Regelverstößen gekennzeichnet. Hasdorf und Cantril, in Klammern Vergleiche 1954, fanden in einer Befragung in der Woche nach dem Spiel bei Studierenden beider Universitäten, dass jede Seite die anderen als unsportlich und provozierend beurteilte, während das Verhalten des eigenen Teams nur als Reaktion auf den situationalen Druck des grundsätzlich unsportlichen Gegners bewertet wurde. Studienbox, Ende. Diese klassische Studie demonstriert neben dem Einfluss der Gruppenzugehörigkeit auch die Tendenz von Menschen zu selbstwertdienlichen Attributionen. Eine Attribution wird dann als selbstwertdienlich klassifiziert, wenn durch die spezifische Attribution der eigene Selbstwert beibehalten oder gesteigert werden kann. Beispielsweise schützt im Falle einer Niederlage in einem sportlichen Wettkampf die Attribution auf externe Faktoren, in Klammern Schiedsrichter, das Wetter, den eigenen Selbstwert, während im Falle eines Sieges die Attribution auf interne Faktoren, in Klammern Fähigkeit, Anstrengung, den eigenen Selbstwert steigert. Das Vorhandensein selbstwertdienlicher Attributionen im Sport wurde entsprechend bei den Aktiven selbst als auch bei Fans und Medien gezeigt. Die Tendenz, sich selbst in möglichst positivem Licht zu sehen, ist nicht nur für den Bereich von Kausalattributionen nachgewiesen worden, sondern für viele weitere Bereiche sozialen Urteilens, wie beispielsweise bei optimistischen Illusionen über zukünftige Ereignisse. Abschnitt 6.1.3 Streben nach Konsistenz. Als klassische sozialpsychologische Theorien postulieren sowohl die Balance-Theorie von Haider, in Klammern Vergleiche 1958, als auch die Dissonanztheorie von Festinger, in Klammern Vergleiche 1957, dass Menschen darum bemüht sind, Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Kognitionen zu vermeiden und ein Gleichgewicht herzustellen. Eine typische Inkonsistenz könnte beispielsweise zwischen dem Urteil, dass Sporttreiben der Gesundheit dient, und der Beobachtung des eigenen Verhaltens, Sport zu vermeiden, bestehen. Nach der Dissonanztheorie erzeugt diese Inkonsistenz einen unangenehmen motivationalen Zustand, der als Dissonanz bezeichnet wird. Menschen stehen dann verschiedene Möglichkeiten offen, Dissonanz abzubauen. Beispielsweise könnten sie anfangen, regelmäßig Sport zu treiben, oder sie könnten zu der Einsicht gelangen, dass man auch ohne Sport 100 Jahre alt werden kann. Die Dissonanztheorie macht sehr präzise Annahmen darüber, unter welchen Umständen es zu Einstellungs- oder Verhaltensänderungen kommt. Sie gilt nach wie vor als einer der erfolgreichsten und überzeugendsten Theorieentwürfe der Sozialpsychologie. Auch für die Selbstbeurteilung spielt das Bedürfnis, sich als konsistent wahrzunehmen, eine große Rolle. Abschnitt 6.2 Emotionen. Starke Emotionen bilden den unmittelbarsten und unkontrollierbarsten Anteil menschlichen Erlebens und Verhaltens. Entsprechend stellen eine Reihe von Ansätzen zu sozial bedeutsamen Phänomenen wie Aggression, Altruismus oder Diskriminierung eine enge Verbindung zwischen der affektiven Befindlichkeit von Personen und ihrem Verhalten her. Angesichts der Bandbreite menschlicher Emotionen erstaunt es nicht weiter, dass die Ansichten und theoretische Ansätze über die Art und Weise, wie sich positive und negative Affekte auf die Informationsverarbeitung und Urteilsbildung auswirken, zum Teil deutlich auseinandergehen. Zudem existieren bisher nur wenige integrativere Ansätze wie etwa das Affect-Infusion-Modell von Forgas, in Klammern Vergleiche 1995, zur Kontextabhängigkeit der Effekte von positivem und negativem Affekt. In Klammern siehe dazu Abbildung 6.1 im gedruckten Buch. Aus pragmatischen, in Klammern und ethischen Gründen konzentriert sich die Untersuchung des Einflusses von Gefühlen auf Urteilsprozesse vor allem auf Stimmungseffekte. Stimmungen sind weniger intensiv als Emotionen, richten sich nicht notwendigerweise auf ein spezifisches Bezugsobjekt und dauern in der Regel auch länger an. Die Stimmung von Versuchsteilnehmern lässt sich beispielsweise durch die Präsentation von traurigen und lustigen Filmausschnitten leicht manipulieren. In entsprechenden Untersuchungen zum Einfluss von Stimmungen auf Urteile finden sich jede Menge Kongruenzeffekte. Alle möglichen Dinge, von der allgemeinen Lebenszufriedenheit bis zu spezifischen Personen, werden in positiver Stimmung positiver beurteilt als in negativer Stimmung. In der Folge werden einige theoretische Ansätze beschrieben, die erklären, wie es zu dem assimilativen Einfluss von Stimmung auf Urteile kommen kann. Abschnitt 6.2.1 Stimmung als Information. Dem Mood-as-Information-Ansatz zufolge nutzen Menschen ihre aktuelle Stimmung, um die aktuelle Situation hinsichtlich eines möglichen Handlungsbedarfs zu überprüfen. In der eingangs dargestellten Studie von Schwarz und Klore in Klammern Vergleiche 1983 wurden zufällig ausgewählte Menschen an Tagen mit gutem oder schlechtem Wetter angerufen und nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt. Wie bereits dargestellt, berichteten die Teilnehmer an Tagen mit gutem Wetter eine deutlich höhere Lebenszufriedenheit als an Tagen mit schlechtem Wetter. Der Wettereinfluss auf die berichtete Lebenszufriedenheit wurde jedoch in dem Moment eliminiert, in dem die Autoren vor der Frage nach der Lebenszufriedenheit die Teilnehmer nach ihrer Einschätzung des aktuellen Wetters befragten. Offensichtlich hatten die Teilnehmer in der erstgenannten Bedingung die aktuelle Wetterlage bzw. die mit gutem Wetter verbundene, bessere, in Klammern tagesaktuelle, Stimmung in die Beurteilung ihrer, in Klammern allgemeinen, Lebenszufriedenheit einfließen lassen. Ausgehend von dieser Beobachtung vermuteten Schwarz und Klore, in Klammern Vergleiche 1983, dass Stimmung in Schlussfolgerungen über unsere aktuelle Situation herangezogen wird, wobei positive Stimmung generell das Gefühl vermitteln sollte, dass alles so in Ordnung ist, wie es ist, während negative Stimmung generell das Gefühl vermitteln sollte, dass etwas nicht stimmt und die entsprechende Situation daher genauer analysiert werden sollte, um sie gegebenenfalls zu verbessern. Abschnitt 6.2.2 Stimmung und Modus der Urteilsbildung. Bless et Alii in Klammern Vergleiche 1990 setzten den Informationswert positiver versus negativer Stimmungen zu Prozessen der Einstellungsveränderung in Beziehung. Beispielsweise lassen sich ja nach dem vorgestellten Heuristic Systematic Model Einstellungen entweder durch eine heuristisch oberflächliche Verarbeitung oder durch eine systematisch gründliche Verarbeitung verändern. Ein gängiges Experimentalparadigma bestand dabei in der Präsentation schwacher oder starker Argumente bezüglich eines Themas unter Bedingungen, die eine systematische Informationsverarbeitung eher fördern, in Klammern zum Beispiel Involviertheit oder aber behindern, in Klammern zum Beispiel mentale Belastung. Sofern die jeweiligen Bedingungen eine systematische Verarbeitung begünstigen, sollten sich Personen nur durch starke, nicht aber durch schwache Argumente von der, zum Beispiel in einem Essay, vertretenen Einstellung überzeugen lassen. Und wenn die Bedingungen einer systematischen Verarbeitung abträglich sind, sollten bereits schwache Argumente ausreichen, um eine Einstellungsveränderung zu erzielen. Übertragen auf den Einfluss von Stimmungen auf die Informationsverarbeitung nahmen Bless et Alii, in Klammern Vergleiche 1990 nun an, dass eine positive Stimmung aufgrund der damit einhergehenden Sorglosigkeit eine Einstellungsänderung auf der Basis heuristisch oberflächlicher Verarbeitung fördern sollte, während eine negative Stimmung zu einer systematischeren Bewertung von Argumenten führen sollte und damit zu einer Einstellungsveränderung allein auf der Basis starker Argumente. Diese Vermutungen konnten in einer Reihe von Untersuchungen bestätigt werden. Abschnitt 6.2.3 Effect Infusion. Wie schon gesagt, wurde eine integrativere Perspektive auf den Zusammenhang von Affekt und Kognition von Forgas, in Klammern Vergleiche 1995, vorgeschlagen, in Klammern siehe dazu Abbildung 6.1 im gedruckten Buch. Forgas Effect Infusion Model zufolge färben Affekte unser Erleben und Verhalten zwar fortwährend ein, ihre Auswirkungen hängen aber neben der Valenz des Affekts maßgeblich davon ab, welche Ziele wir gerade verfolgen. Dabei werden zwei grundlegend verschiedene Tendenzen postuliert, die mit den Begriffen konstruktive bzw. motivierte Informationsverarbeitung umschrieben werden. Konstruktiv meint dabei eine offene, nicht auf ein konkretes Ergebnis ausgerichtete Art der Informationsverarbeitung, Während motiviert eine auf spezifische Ergebnisse ausgerichtete Art der Informationsverarbeitung umschreibt. Forgas, in Klammern Vergleiche 2000, nimmt zudem an, dass der Einfluss von Affekten bei konstruktiver Informationsverarbeitung stimmungskongruent verläuft, während der Einfluss von Affekten bei motivierter Informationsverarbeitung nachrangig sein sollte. Ähnlich wie verschiedene Autoren im Bereich der automatischen Prozesse von impliziten Einflüssen etwa der Konzeptaktivierung auf das Verhalten ausgehen, welche durch explizite Ziele an Einfluss verlieren, konzeptualisiert Forgas die Wirkung einer latent positiven oder negativen Stimmung als abhängig von ihrer mangelnden Explizitheit. Dem Effect Infusion Model zufolge sollte sich der Einfluss von Stimmungen immer dann bemerkbar machen, wenn eine positive bzw. negative Stimmung im Zuge konstruktiver Informationsverarbeitung die Einschätzung einer sozialen Situation eintönt. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine negative Stimmung eine pessimistische Herangehensweise an die Bewertung einer sozialen Interaktion nach sich zieht, da sich Personen in negativer Stimmung stärker an vergangene Episoden erinnern sollten, die einen negativen Ausgang genommen haben. Dasselbe gilt entsprechend für eine positive Stimmung, die eine optimistischere Herangehensweise aufgrund einer besseren Erinnerung an positive Ergebnisse bewirkt. Abschnitt 6.3 Embodiment. Studienbox, Leserichtung und ästhetische Urteile. In einer Studie von Maas, Pagani und Bertha, in Klammern Vergleiche 2007, hatten die Versuchspersonen die Aufgabe, die Schönheit von Fußballtoren zu beurteilen. Die Videoclips der ausgewählten Tore unterschieden sich darin, dass die Tore entweder so gezeigt wurden, dass der Torschuss in einer klar erkennbaren Flugbahn von links nach rechts erfolgte, oder genau umgekehrt. Es zeigte sich für italienische Versuchspersonen über alle Bedingungen hinweg eine klare Präferenz der Tore, die von links nach rechts präsentiert wurden, gegenüber den Toren, die von rechts nach links gezeigt wurden. Interessanterweise zeigte sich für arabische Versuchspersonen genau der umgekehrte Effekt. Sie bevorzugten die Tore, die von rechts nach links präsentiert wurden. Die Autoren dieser Studie erklären diese Effekte mit den Unterschieden in der Richtung der jeweils ursprünglich gelernten Schriftsprache. Während Italiener gewohnt sind, von links nach rechts zu lesen, ist es bei Arabern genau umgekehrt. Damit einher geht eine positivere Bewertung von Dingen, die der gelernten Leserichtung entsprechen. Dieses aktuelle Beispiel dafür, dass Informationen aus der Interaktion des Körpers mit der Umwelt in die Beurteilung von Sachverhalten einfließen, folgt einer ganzen Reihe von nicht weniger eindrucksvollen empirischen Demonstrationen. So konnten beispielsweise Strack, Martin und Stepper, in Klammern Vergleiche 1988, in einer inzwischen schon klassischen Studie zeigen, dass Versuchspersonen dieselben Cartoons als lustiger beurteilen, wenn sie unter einem Vorwand gebeten werden, einen Stift zwischen den Zähnen zu halten, als Versuchspersonen, die den Stift mit den Lippen halten sollten. Die im ersten Fall benutzten Muskeln werden auch beim Lachen verwendet, die im zweiten Fall eher, wenn man griesgrämig guckt. In jüngster Zeit werden solche Ergebnisse gerne unter dem Begriff Embodied Cognition zusammengefasst. Im Unterschied zu der traditionellen Sichtweise der Kognitionswissenschaft, nach der Menschen eher als abstrakte Informationsverarbeiter betrachtet werden, betont die Embodied Cognition Perspektive die Bedeutung der Verbindung des Geistes über einen Körper mit der ihm umgebenden Umwelt. Von daher sind es vor allem sensorische und motorische Systeme, die als zentral für das Verständnis kognitiver Prozesse, wie sie beispielsweise Urteilen und Entscheidungen zugrunde liegen, gehalten werden. Nach Wilson, in Klammern Vergleiche 2002, sind es vor allem die folgenden Grundannahmen, die die Embodied Cognition Perspektive auszeichnen. Kognition ist situationsabhängig. Informationsverarbeitung findet im Kontext einer realen Weltumgebung statt und beinhaltet von Natur aus Wahrnehmungs- und Handlungsprozesse. Kognition steht unter Zeitdruck. Informationsverarbeitung sollte immer unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, wie sie unter dem realen Zeitdruck von Personen-Umwelt-Interaktionen funktionieren kann. Kognition wird auf die Umwelt verlagert. Aufgrund der Beschränkungen der menschlichen Informationsverarbeitungskapazitäten müssen Menschen ihre Umwelt ausnutzen, um die kognitive Arbeitslast zu reduzieren. Die Umwelt ist Teil des kognitiven Systems. Der Informationsfluss zwischen der Person und ihrer Umwelt ist so dicht und fortlaufend, dass es sich für Wissenschaftler nicht anbietet, den Geist alleine als bedeutungsvolle Analyseeinheit für kognitive Aktivitäten zu betrachten. Kognition dient Handlungen. Die Funktion des Geistes besteht darin, Handlungen anzuleiten. Entsprechend müssen kognitive Mechanismen wie Wahrnehmung und Gedächtnis in Bezug auf ihren Beitrag zu situationsangemessenem Verhalten betrachtet werden. Obwohl die Embodied Cognition Perspektive in dieser Form erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, so sind zumindest Teile dieser Annahmen in älteren Arbeiten zur menschlichen Urteilsbildung enthalten, wie beispielsweise in dem Brunswick'schen Linsenmodell und dem Adaptive Toolbox Programm. Nichtsdestotrotz ist anzunehmen, dass sie einige neue und überraschende Befunde zur menschlichen Urteilsbildung hervorbringen wird. Dieses wird umso mehr der Fall sein, je stärker sich die zukünftige Forschung der Analyse von Urteilsprozessen von Expertenurteilern in konkreten Urteilssituationen, wie sie ihm im Alltag begegnen, zuwendet.